Bayern, die Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Da wir noch viele Fragen offen haben, freue ich mich noch einmal über meinen Gast Peter Ring. Er ist Ernährungsberater für Hunde. Peter, sag doch mal bitte ein Hallo zu unseren Hörern und stell dich noch mal ganz kurz vor.
Hallo, mein Name ist Peter Ring, ich komme aus Wiesbaden, so ist es geblieben wie die letzten Male auch. Ich begrüße Sie recht herzlich, alle Frauchen, alle Herrchen und ganz besonders alle Vierbeiner.
Gut, gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Heute ist unser Thema Säuren und Basen. Sie sind, wenn sie im Gleichgewicht sind, biochemische Abläufe, die unseren gesamten Stoffwechsel steuern. Peter, ist das so richtig?
Ja.
Gut.
Ja, der Säure-Base-Haushalt.
Das war unsere Sendung. Einen
schönen Tag noch.
Entschuldigung, ja.
Ja, der Säure-Base-Haushalt ist im Körper so eine Geschichte, die sich selbst reguliert. Die den pH-Wert in einem bestimmten Bereich halten soll, nämlich zwischen 7,35 und 7,45. Das ist bei Hunden, so wie das auch bei Menschen ist, sind die gleichen Werte. Zum pH-Wert sage ich nachher noch was. Der Säure-Base-Haushalt wird über Puffer, die dem Körper eigen sind, ausgeglichen. Und
was sind Puffer?
Ja, zum Beispiel ganz bestimmte Stoffe, die, wenn der pH-Wert ins Saure nach unten abgleiten würde, den in diesem Rahmen halten, wie er physiologisch richtig ist und auch umgekehrt. Mhm. Ein ganz bekannter Puffer, auf den kommen wir später, das ist der Bicarbonatpuffer, sehr wichtig, der ausgleicht. Dann hängt, da kommen wir auch noch drauf, die Atmung, die Nieren, die inneren Organe, also das Thema Säure-Basen ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache, die mit sehr vielen Abläufen nicht nur zu tun hat, sondern reguliert wird und die auch verantwortlich ist, wenn dann mal was schief läuft. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, an der man jetzt nicht alles direkt festmachen kann, aber beteiligt ist das so bei fast allen Abläufen.
Jetzt gibt es ja die, also ich hoffe, ich bringe dich jetzt damit nicht in Schwulitäten, aber ich habe jetzt gerade gelesen, zum Beispiel kohlensäurehaltiges Wasser, soll man nicht so viel trinken, würde den Körper auch sauer machen. Ist jetzt so überall in allen Zeitungen.
Stimmt auch so weit, weil der Körper ja, ich nenne es jetzt mal, wir wollen jetzt nicht so tief in die Chemie gehen, so einen eigenen Kohlensäure-Rhythmus gestaltet, weil es soll ja aus Synthesen, die stattfinden, sollen ja auch solche Abläufe generiert werden, die der Körper dann aufgrund seiner Eigenschaften bewältigen kann. Mhm. Kohlensäure, H2CO3, soll einmal aus der Kohlensäure soll Wasser werden, die der Körper benutzen kann, die der Körper braucht. Und die Lungen sollen dann später CO2, Kohlendioxid abatmen. Das ist so dieser Kreislauf. Deshalb ist, wenn man permanent was zuführt, wo der Körper selber herstellt oder wo ein Produkt eines Ablaufes ist, dann kann das natürlich auch zur Übersäuerung führen.
Dann das liest man jetzt allenthalben, dass man nicht so viel kohlensäurehaltiges Wasser trinken soll. Wir wissen, dass der Körper Unregelmäßigkeiten ausgleichen kann. Wann kommt es zu der oft zitierten Übersäuerung und was richtet sie im Körper an? Im Prinzip hast du es eben schon mal angerissen, aber da gibt es bestimmt noch mehr.
Ja, also ich wollte vorab jetzt noch was zum pH-Wert sagen, dass man sich das einfach mal erklären kann. Kennt man vielleicht noch aus der Chemie, wollen wir uns noch mal kurz ins Gedächtnis holen. Der pH-Wert ist eben das Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. So. Auf einer Skala muss man sich jetzt mal vorstellen, von 0 bis 14 kann man sich die pH-Werte darlegen. Und der pH-Wert von 0 bis 6,99 wäre sauer. Also je näher man an 0 kommt, je saurer ist es. Je näher man an die 6,99 kommt, je weniger sauer ist es.
7, also basisch, das nennt man dann basisch?
Nein, das nennt man sauer.
So. Nach oben,
so. Ja. Aber wir sind noch unter 7, weil 7 ist der Neutralpunkt. 7 ist weder sauer noch basisch. Basisch, alkalisch ist dann die nächste Geschichte ab 7,01 fängt eine Lösung an, basisch zu sein. Im sauren Bereich hat man einen Wasserstoff-Ionen-Überschuss. Im basischen, alkalischen Bereich hat man OH-Gruppen im Überschuss. So. Deshalb einfach nochmal die pH-Werte in Erinnerung rufen.
Braucht man ja auch als Gärtner, dann hat man ja auch, weiß man ja dann auch, viele Pflanzen, Moorbeetpflanzen lieben es lieber sauer und die anderen eben eher basisch
also bis
kalkhaltig.
Die Aquarianer wissen das von den Fischen, was so aus Südamerika, aus dem Amazonas kommt, das ist sauer. Was so aus Afrika kommt, so gesteinhaltige Gewässer, die sind sehr oft leicht alkalisch, so pH 7,4, 7,8, das ist schon pH. Aber man merkt es nicht. Das ist jetzt noch keine Lauge, die irgendwelche Schäden anrichtet. Aber im Blut wäre jetzt natürlich das ein ganz anderer Faktor. Das jetzt nur noch mal zur Erklärung, dass man einfach noch mal weiß, ja, ich erinnere mich.
Das gut, hat dann machen wir gerade mal ein kleines Stück Musik.
Ein Stück machen wir, ein Stück Musik. Ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt gerade basisch bin.
Ja, aber man soll da noch erwähnen, dass mit dem Sauerstoff und mit der Kohlensäure, jetzt stell dir doch mal vor, du trinkst ein Bier ohne Kohlensäure.
Ach, ganz schrecklich.
Das wäre nichts.
Nein, das wäre nichts. Nein.
Doch gut, dass noch Applaus hinten drauf war auf dem Titel, ne?
So, der galt uns. Was sind Säuren und Basen? Säure und Basen können nicht allein regieren, das habe ich mir angelesen, sondern sie sind von ihrer Umwelt, genauer vom Charakter des Reaktionspartners, abhängig. Beide müssen im Körper vorhanden sein. Was passiert, wenn eine die Herrschaft übernimmt, lieber Peter?
Also Säuren sind so im engeren Sinn chemische Verbindungen, die in der Lage sind, H-Plus-Ionen an den Reaktionspartner zu übertragen. Im Gegensatz sind natürlich dann auch Basen in der Lage, Stoffe aufzunehmen, das so von der Reaktion. Basen bezeichnet man als chemische Verbindungen eben mit einem pH-Wert größer 7. Basen fungieren als sogenannte Akzeptoren von Protonen. Das heißt, dass sie Wasserstoffionen H+ von ihren Reaktionspartnern annehmen. Das ist so die Funktion.
Und das ist bei Hunden und Menschen
das
relativ gleich.
Das ist bei Hunden und Menschen gleich. Und der basische Zustand im Körper, den wir Menschen und den auch die Hunde haben, liegt so im Optimalbereich bei 7,40. Und das, wenn das der Fall ist, funktionieren auch im Normalfall die Stoffwechselvorgänge unter diesem chemischen Mantel.
Man kann ja das mit so einem kleinen Papierchen, kann man das ja prüfen, wenn es dunkelgrün ist, ist alles in Ordnung. Würde das dann beim Hund auch gehen?
Ja, also das Problem ist, wir reden ja jetzt hier von dem pH-Wert Blut. Da so ein Indikatorpapier reinzustecken, ist blöd, das wird anders gemessen. Aber in der Regel hast du recht, Säuren und Basen, die kann man identifizieren, indem man Indikatorpapier reinsteckt. Und dann kann man über die Farbskala eigentlich recht deutlich den pH-Wert ablesen.
Also das könnte man auch beim Hund machen.
Beim Urin vielleicht, beim Blut ist es
beim Blut eher weniger,
schwieriger.
Okay. Ja. Also diese, wir müssen jetzt so ein bisschen sehen, dass wir jetzt beim Hund bleiben. Wir wissen, dass der Körper Unregelmäßigkeiten ausgleichen kann. Wann kommt es eigentlich zu der zitierten Übersäuerung? Was richtet sie im Körper an jetzt beim Hund? Ich nehme an, es hat wieder mit Futter zu tun.
Ja, also ein physiologischer Säure-Base-Haushalt von Hunden liegt eben, wie gesagt, so wie bei uns Menschen auch in diesem Bereich. Es ist bekannt, dass sehr viele Erkrankungen in einem basischen Milieu unter normalen Umständen gar nicht entstehen würden, weil sich Erreger oder Aggressoren da gar nicht wohlfühlen würden. Zum Beispiel Pilze, Bakterien, Viren, Keime, Parasiten, vieles mehr, die fühlen sich in einem sauren Milieu, also wenn wir diesen Wert, den wir eigentlich wollen, nicht haben, sehr viel wohler und vermehren sich und treiben dann eben so ihren Schabernack im Körper.
Mhm. Wie misst man das? Wir haben ja hier so ein Blutbild da. Welcher Wert wäre das zum Beispiel? Kann man das hier irgendwo rauslesen?
Also hier ist jetzt bei dem Blutbild ist kein pH-Wert dargestellt. Mhm. Den kann man im Labor mit abrufen. Wenn ein Blutbild ansonsten so einen physiologisch guten Touch hat, dann ist das erstmal nicht nötig, dass man speziell danach fahndet. Der pH-Wert, der sinkt auch jetzt nicht so ab, dass man sagt, oh, ich bin jetzt sauer, ich habe jetzt alles, was ich habe, hängt da dran. Also man geht da schon so ein bisschen anders vor, dass man, weil der Körper, da kommen wir noch drauf, der gleicht ja immer erstmal aus. Zu viel Säure oder das wird dann über verschiedene Schritte in Etappen und in verschiedenen Abläufen wird das eingelagert, bevor es dazu käme. Also wenn der Körper nicht mehr kann und der pH-Wert würde dann abrutschen, dann wäre höchste Eisenbahn, dann
ist man sauer.
Dann wären wir so richtig sauer, dann hätten gar nicht mehr sauer. So viel Luft.
Okay. Wir haben jetzt gerade gelernt, Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien, Viren und so weiter fühlen sich in einem sauren Milieu wohl, haben da optimale Lebensbedingungen. Was kann man denn tun, um diese Viecher jetzt nicht anzulocken?
Also erstmal, um dafür zu sorgen, dass man nicht in ein gestörtes Säure-Base-Verhältnis kommt, ist natürlich sich richtig zu ernähren. Viele Fertigfutter oder auch gehaltvolle Futterzusätze führen zu einer Verschiebung des Säure-Base-Verhältnisses im Organismus des Hundes. Dazu gehört Hafer, Gerste, Mais, Zucker, Rüben, Schnitzel und so weiter.
Das nennt man dann so Füllstoffe oder so?
Das sind dann Füllstoffe und damit das Ganze ja, das sind eben Säurebildner und dazu kommen noch ganz viele Umweltgifte, die den Säure-Base-Haushalt beeinflussen können, die ungünstige Einflüsse auf das ganze System haben. Getreidepflanzen sind häufig gespritzt. Man weiß ja auch gar nicht immer so die Quelle, was alles im Futter an Füllstoffen reinkommt. Und diese ganzen Bestandteile sorgen natürlich dann auch sehr oft dafür, dass so diese natürliche Neutralisation oder das den Ausgleich, dass der so gar nicht stattfinden kann.
Also das ist auch, was ist BSD?
Bauchspeicheldrüse.
Ach, Bauchspeicheldrüse, ja, genau.
Ja, das hat, wie gesagt, Auswirkungen auf die Darmflora, auf das Immunsystem der Tiere, somit auf den gesamten Säure-Base-Haushalt. Hinzu kommt, dass bei Übersäuerung auch die inneren Organe, wie du schon eben angesprochen hast, Leber, Herz, Bauchspeicheldrüse, einer höheren Belastung ausgesetzt ist, schon von ihrer Funktion. Also wenn das Milieu nicht stimmt, wie kann man gut joggen gehen, wenn man keine gescheit Luft hat? Ja. Das gilt so auch für die Organe. Man hat dann hat jedes Organ, jedes System, jeder Ablauf der macht dann seinen Job unter erschwerten Bedingungen.
Kann man denn auch sagen, nicht nur sauer, ich habe noch nie gehört, ich bin basisch. Also das hat, wenn es nach der einen Seite ausschlägt, ist das gar nicht so schlimm, oder?
Also wenn man sauer ist, organisch sauer, wenn man übersäuert ist, dann befindet man sich in einer mehr oder weniger starken Azidose. Mhm. Ist der Zustand ein anderer, dann ist es eine Alkalose. Wir kommen aber häufiger durch die Ernährung, durch zu viel, ob das bei uns Menschen die Schokolade ist, die in großen Mengen, ja, schmeckt lecker,
ja, schade.
Auch Alkohol führt zu Übersäuerung und der Witz ist einfach, nicht nur bei uns Menschen, auch bei Hunden soll alles so im Maß ablaufen, ja. Und wir steuern das ja und ich habe sehr oft schon mitbekommen, dass viele Tierbesitzer ihre Hunde nicht unbedingt durch die Grundernährung in so einen Übersäuerungszustand manövriert haben, sondern über tonnenweise Leckerli und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Dazu kommt, wenn dann die richtige Bewegung nicht stimmt und, wenn dann die Geschichte nicht rund ist, das sind dann alles Beschleuniger, ja.
Was sind die Symptome? Was kann ich da bei Fifi merken?
Ganz, ganz viele Symptome. Ich erzähle mal ein paar auf. Übergewicht, Müdigkeit, Lethargie.
Müdigkeit ist ja nicht gleich Müdigkeit. Und Lethargie ist ja, das wäre dann so eine bleierne Müdigkeit, dass die sich nicht auf den Spaziergang freuen, dass die ruhiger werden oder...
Genau. Eine Unlust zum Spielen, Gassi gehen, komm mir gehen, ach, kein Bock. Ein geschwächtes Immunsystem, häufige Infektionskrankheiten. Am Blutbild wird man dann einen schlechten Mineralstoffhaushalt sehen. Magen-Darm-Unregelmäßigkeiten, Erbrechen, Durchfälle, ganz, ganz viele Symptome. Also es gibt jetzt kein eindeutiges Symptom, wo du sagst, das hat er jetzt, damit hat er Übersäuerung. Das ist so ein Riesenpool.
Weil ja auch der Körper, darf man nicht vergessen, wenn man sich aus einem Blutbild eine Sache rausnimmt und die therapiert, dass man ja immer einen Organismus vor sich hat, immer ein ganzheitliches Geschichte, die man ganzheitlich auch betrachten
und
muss.
Ja. Das Ganze ist individuell. Und du wirst, also... Jeder Mensch ist anders, jeder Hund ist anders. Das geht mir auf die Nieren, mir geht's auf, schlägt's auf die Leber, was auch immer. Natürlich ist das bei den Hunden auch so, ja. Was Waldi auf die Leber schlägt, geht Fifi auf die Nieren und man muss eigentlich so diesen ganzen Pool, den muss man eigentlich als Symptom für diese Erkrankung deuten.
Wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt gerade so einen Fall, eine ständig wiederkehrende Ohrenreizung, da würde ja auch Haut- und Haarprobleme, Juckreiz und Ekzeme, da müsste man dann auch nicht nur immer wieder das Ohr sauber machen, sondern nach einer tieferen Ursache gucken, wo kommt das überhaupt her? Denn mit irgendwas wird der Hund nicht fertig und bei dem schlägt es auf die Ohren.
Bei dem schlägt es auf die Ohren. Wir haben natürlich Rassen, die sind so ein bisschen prädestiniert für ganz bestimmte...
Die Schlappohren-Lappis.
Zum Beispiel. Also, wenn man immer wieder gleiche Symptome hat, muss man einfach suchen. Es wäre ein Fehler zu sagen, Ohren sauber machen, Ohrentropfen rein und gut ist. Da ist was nicht in Ordnung, man muss weiter gucken.
Ja.
Und das kann viele Ursachen haben. Man muss peu à peu jeden Schritt abklären, dass man wirklich, und das ist das Wichtigste, so nah wie möglich an die Ursache kommt, um auch das abzustellen. Weil wenn wir 20 Mal ein Problem kaschieren, beim 25. Mal wird es immer schwieriger, beim 30. Mal haben wir das Problem, dass die Medikamente nicht mehr anschlagen. Es können dadurch ja auch Sachen nicht nur chronisch werden, sondern wie Domino, erzeugt den nächsten Stress. Dann haben wir wieder eine Baustelle. Das kann ins Uferlose gehen. Deshalb abchecken, Symptome ernst nehmen und gucken. Was steckt
also ich finde auch so, was ich jetzt alles gelesen habe, ist ja diese ganzen Dinge, ist ja bei uns Menschen auch.
Ja.
Also die Übersäuerung.
Ja.
Und da habe ich jetzt gelesen, Zitronen sind gut gegen Übersäuerung. Also das ist die Zitrone, so blöd es auch klingt, schafft eine basische Grundlage im Körper und hilft zur, also gerade wenn man denkt, oh, Zitrone ist doch so sauer. Nein, im Gegenteil. Also man muss da auch wirklich sich mit Ernährung beschäftigen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Das ist so, wie du es eben gesagt hast. Wenn ich was zu mir nehme, was einen sauren Charakter hat, ich sage jetzt einfach mal, kann ich mich mit dem positiven Vitamin, was es gibt, Ascorbinsäure beispielsweise, kann ich mich durch einen Missbrauch auch in einen Übersäuerungszustand manövrieren.
Mit zu viel Vitamin C wird auch ausgeschieden, bringt nichts mehr dann.
Genau, und denkt kein Mensch, zu viel ist dann aber auch nicht gut. Jetzt sagt man sich, wenn ich zu viel Zitrone zu mir nehme, müsste das den gleichen.
Schafft auch wieder eine Unordnung im Körper.
Ja, aber du wirst bestimmt auch gelesen haben, dass da nicht steht, trinkt literweise Zitronensaft, sondern da wird die Zitrone halt auch wirklich therapeutisch eingesetzt in einer bestimmten Menge. Und dann macht das auch Sinn.
Ja.
Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Wir haben ja jetzt gelernt, wie Übersäuerung entsteht. Das ist jetzt hauptsächlich in der Ernährung. Jetzt, welche sind denn wichtige basische Mineralstoffe, die jetzt dieser Übersäuerung den Krieg erklären könnten?
Ja, also die fünf wichtigsten sind, glaube ich, auch die bekanntesten basischen Mineralstoffe. Kalium, Calcium, Phosphor, Natrium und Magnesium. Das sind die fünf bekanntesten und wichtigsten basischen Mineralstoffe, die als Ausgleich, die den Ausgleich schaffen.
Wo sind die drin? Jetzt sag mal Hundefutter. Da würde ich sagen, also jetzt Kalium ist ja Banane, Süßkartoffel oder sowas, Kartoffel. Das wären ja so die Möhre ist, glaube ich, basisch.
Ja. Das Geheimnis liegt darin, dass, wir haben es vorhin schon angesprochen, mit verschiedenen Zutaten, Getreide und so weiter, was zu Übersäuerung führen kann. Das kann natürlich auch mit Fleisch passieren. Fleisch ist kalziumarm, ist auch bekannt. Und deshalb ist es eigentlich relativ wichtig, ausgewogen zu füttern.
Ja? Also immer mit dem Gemüseanteil.
Gemüse. Zum Beispiel ein Verhältnis 60% Fleisch, 20% Gemüse, 20% Kohlenhydratquelle. Kartoffel enthält sehr viele Stoffe. Tolles, super mageres Fleisch ist qualitativ gut, aber das allein bringt den Organismus eben nicht rund zum Laufen. Und wir müssen ja in irgendeiner Form die basischen Mineralien nachschießen. Und das macht man eben über eine ausgewogene Ernährung. Das hat der Wolf, hat das früher schon gemacht. Der hat sich seine Beutetiere nicht nur die leckere Hüfte und das Rückensteak gegessen, sondern er hat Magen, Pansen, Darm aufgerissen, um Grünstoffe zu kommen.
Und im Prinzip eigentlich vorverdaut und vorgekocht, wenn man so will. Gell?
Aufgeschlossen.
Ja, aufgeschlossen.
Aufgeschlossen.
Ja.
Nicht roh.
Ja.
Er pflückt Beeren, Kräuter, nimmt Grünsachen auf sich. Das ist der natürliche Instinkt. Und ist natürlich aufgrund auch der Bedingungen, die in der Natur herrschen, auch mit Fetten anders umgegangen, ja.
Der hat ja viel mehr Energie gebraucht, also konnte der auch wesentlich fetter essen.
Der hat versucht, über die Möglichkeiten, die er hat, über seine Beutetiere im Winter, über den Sommer, ist er pflücken gegangen, Mineralien aufgenommen, Steinlecken und tausend Geschichten, die wir ja aus dem Fernsehen kennen, dadurch immer wieder.
Was ist Steinlecken? Salzsteine? Oder
ja, verschiedene Steine, die die Mineralien abgeben, auch Salzsteine. Das machen ja auch andere Tiere.
Ja, stimmt.
Salz zu sich nehmen und. Und gleicht natürlich das so aus, dass die Körperpuffer in der Lage sind, auch den Wert aufrechtzuerhalten, den er braucht, um zu funktionieren. Und er soll ja funktionieren mit minimalem Energieaufwand, Maximales zu leisten. Mhm. Und deshalb ernähren sich die Tiere unter normalen Umständen auch schon so entsprechend. Mhm. Deshalb gibt es Fleischfresser, karnivor lebende Tiere. Es gibt auch Aasfresser, die ganz andere Verhältnisse haben. Unsere Hunde sind keine Aasfresser und sind auch keine Getreidefresser. Ja? Mhm. Auch wenn wir sie jetzt im Lauf der letzten 5 Jahre ins Haus geholt haben, dazu gebracht haben, du futterst das, was wir auch essen. Bevor es diese ganze Industrie gab, wurden die Tiere mit aus dem Kochtopf ernährt. Die Ernährung war unbelastet. Der Hund hat Gemüse gekriegt, der Hund hat Fleisch bekommen, der Hund hat seinen Knochen abnagen dürfen, hat eine natürliche Kalziumquelle gehabt. Es gab mal Obst, der ist draußen rumgestromert und hat auch mal Kräuter gefressen. Heute findet ja sowas gar nicht mehr so statt. Mhm. Und heute ist wirklich der Hund darauf angewiesen, was er in den Napf kriegt. Ja, und das hat ja mit seinem Instinkt nichts zu tun. Draußen gucken dann manche Besitzer, jetzt frisst er da Gras, jetzt nimmt er da Kräuter auf. Jetzt.
Was ist Grasfressen? Grasfressen, ist das eine Übersäuerung steuern oder gibt es Regen?
Ja, also Grasfressen bedeutet vieles. Eine wirklich wissenschaftliche Schlussfolgerung kenne ich nicht. Mhm. Grasfressen kann neutralisieren von der Magenübersäuerung sein, Grasfressen kann sein, ich habe Haare im Bauch, ich will ein Bündel im Magen haben, was ich rausspeien kann. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, die Hunde fressen ja nicht jedes Gras. Also ich habe
immer so hartes Gras.
Hartes Gras, so ein hydrohartes Gras, was eben auch relativ viel Bitterstoffe hat, die bestimmt auch neutralisieren, die vielleicht auch ab einer gewissen Menge einen Brechreiz verursachen. Aber ich weiß das nicht genau. Ich habe auch jetzt noch mal nachgelesen. Mhm. Du findest 1000 Erklärungen, aber eine eindeutige Erklärung gibt's nicht. Dann gibt es ja auch wieder die Leute, die sagen, ja, das mit dem Grasfressen und Kotfressen ist schon ein Neutralisieren, hat mit Dominanz gar nichts zu tun. Dominanzverhalten ist nur, wenn er das als Parfüm sieht, das hat wieder andere Gründe. Also Grasfressen 100% kann ich nicht beantworten, aber da ist wohl von jedem was dabei.
Mhm. Ja, das ist gut. Mangelnde Bewegung und oder falsches Futter führen Sie zur Übersäuerung? Was wir schon gehört haben, ja. Jetzt musst du es uns nur noch erklären.
Ja, also durch Ernährung den Säure-Basenhaushalt regulieren. Wir regulieren den Säure-Basenhaushalt vor allem über die Nährstoffe aus unserer Ernährung, indem diese sauer oder basisch verstoffwechselt werden. Aber auch wenn wir atmen oder uns körperlich betätigen, fällt Säure, und wenn es als Abfall oder Abbauprodukte sind, in unserem Körper an. Mhm. Auch Energiegewinnung in den Zellen beeinflusst den pH-Wert des Blutes. Das ist also auch ein Punkt, der so ein bisschen.
Also wenn man sich nicht bewegt, kann man auch keine Säure ausatmen. Dann bleibt das alles dann schön drin.
Genau. Mhm. Und damit das alles so funktioniert, muss der Körper ja irgendwie Mechanismen haben, die das Ganze überwachen und auch steuern. Mhm. Also da komme ich noch gleich drauf. Wir kennen das ja, wenn wir rennen, Milchsäure, Muskel, dann sind die Dinger dicht und du kannst nicht mehr laufen. Mhm. Sauer, die sind stinkesauer und haben Schmerzen, ja. Der Körper ist eben mit so einem leistungsfähigen Puffersystem ausgestattet und kann so den Säure-Base-Haushalt recht natürlich regenerieren. Das sind, man kann sagen, Schutzvorrichtungen, die eben die Verschiebung der pH-Werte abfangen. So.
Das ist auch beim Hund so. Alles.
Das ist auch beim Hund so. Das ist auch beim Hund so, ja.
Toll, wir sind uns so ähnlich, das gefällt mir.
Ja, und das wird halt eben nicht nur im Blut, das wird ja auch in anderen Körperflüssigkeiten, spiegelt sich das ja wieder. Also diese Abläufe, die laufen im ganzen Körper, laufen die ab, ja. Was so recht bekannt ist, was wir kennen, das ist der sogenannte Bicarbonatpuffer. Das im Blut gelöste Bicarbonat kann Säure binden. Es entsteht dann, da kommen wir jetzt wieder auf die Kohlensäure, durch den ersten Vorgang, der stattfindet, entsteht Kohlensäure, die H2CO3.
Kann ich Bicarbonat essen? Als Säurepuffer zu mir nehmen? Nee, gell? Das muss im Körper...
Also der Körper bastelt sich aus den Mineralien, bastelt er sich so die Zutaten, die er braucht. Und dann entstehen solche verschiedene Abläufe, die dann eben... Also man kann bestimmt das ein oder andere zufügen. Man kann Enzyme zufügen, man kann therapeutisch schon eingreifen, aber... Man sollte,
eigentlich macht es der Körper selbst, wenn man ihn richtig ernährt.
Ja, ja. Das ist das eigentlich ist beim der Hund Punkt. So, und wenn man alles synthetisch da reindonnert, kann das schon auch einen positiven Aspekt haben. Man bringt aber doch viel durcheinander. Und irgendwann, denke ich, sagt der Körper auch, naja, ich kriege ja alles geliefert. Ich stelle jetzt mal so ein bisschen die Synthese von dem und dem ein. Das ist ja auch...
Ach, der Körper wird faul, der Organismus
wird
faul.
Der Körper kann faul sein, du legst dann auch ganz bestimmte Sachen lahm. Das Immunsystem soll im Training sein, das soll ja eigentlich alles funktionieren. Und deshalb dem Körper das geben, was er braucht, und dann schafft er das schon. Natürlich kann man eingreifen, wenn man die Notwendigkeit hat, aber wenn was gut funktioniert, also... Eine gut geschmierte Fahrradkette, die ölst du ja eigentlich auch nur dann, wenn es nötig ist.
Ah ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Und schwitzen kann ja der Hund nicht. Bei uns hilft ja Schwitzen gegen Übersäuerung, das können Hunde nicht, weil sie am Körper keine Schweißdrüsen haben. Wie regeln Hunde das? Wie würden die jetzt mit Übersäuerung fertig werden überhaupt?
Ja, also nochmal, da komme ich jetzt gleich drauf, auf die Kohlensäure. Was eben aus dieser Kohlensäure entsteht in diesem Ablauf eben Wasser und CO2. Das Wasser benötigt der Körper, das Kohlendioxid wird über die Lungen abgeatmet. Ja? Also auch da ist die Lunge an diesem Stoffwechsel mit beteiligt, aktiv. Ja? Verschwinden Produkte oder Teilprodukte aus diesem Säure-Base-Haushalt-Zyklus, die werden über die Lungen ausgeschieden. Wir haben nicht nur die Lunge, sondern wir haben auch die Nieren, die eben damit beteiligt sind, Stoffe aus dem Körper herauszuführen, rauszufiltern. Und dann werden Abfallprodukte als Enthahn eben mit ausgeschieden. So ist es. Knochen und Bindegewebe regulieren auch den Säurehaushalt, nämlich dann, wenn zum Beispiel das Puffersystem durch schlechte Ernährung, durch zu viel Unfug, den wir treiben, durch zu viel Stoffe, die jetzt dem Hund zugefügt werden, ich sage jetzt einfach mal Stichwort Calciummangel, dann ist auch der Körper in der Lage, so an die Substanz zu gehen. Wenn er kein Calcium bekommt, als Beispiel, dann holt er sich das.
Aus den Knochen.
Zum Beispiel aus den Knochen. Das ist der größte Speicher, den wir haben.
Und dann fängt der Hund an zu humpeln irgendwann.
Ja, also so dieser Kalziummangel ist so in der Neuzeit jetzt schon nicht mehr so gang und gäbe. Man hat das jetzt bei Menschen in älteren oder ärmeren Gebieten, dass da wirklich Mangel sind und sich aufgrund der Ernährung Knochenkrankheiten, Osteoporose oder osteolytische, knochenauflösende Krankheiten bilden. Mhm. Aber durch diese falsche Ernährung kriegt man das auch ganz schnell wieder hin. Nämlich die Übersäuerung, das ist eine Wahnsinnsarbeit, die der Körper dann oder die Körperpuffer ausgleichen müssen. Ja? Mhm. Das wird so gar nicht gesehen. Das wird erst gesehen, wenn es nicht so richtig funktioniert. Ja? Mhm. Also das sind auch Prozesse, die nicht von heute auf morgen dann Symptome zeigen, sondern das ist so ein stetig ablaufender Punkt. Und beim Hund wird jetzt zum Beispiel sowas vielleicht gar nicht so oft gesehen, weil man sagt, naja, er ist jetzt doch schon 8 oder 9, er darf mal humpeln, ist ja schon älter. Dann wird das nicht so ernst genommen. Die Lebenserwartung von Hunde, 13, 14 Jahre, Menschen 80, 85, das läuft linear ja doch ähnlich ab. Ja? Mhm. Ein Hund mit 10 ist für viele älter und wenn er dann nicht mehr so viel Lust hat, dann deutet man das teilweise auch nicht richtig. Deshalb.
Und dann wird es immer schlimmer. Also wenn man da sagen würde, so, jetzt habe ich jetzt in dieser Sendung gelernt, ich schaue jetzt etwas näher hin. Lass doch mal ein Blutbild machen. Und dann wäre das so eine Sache, dieses Blutbild lesen, ganzheitlich lesen, ja. Das würde dann schon dazu führen, dass man ganz früh Verschiedenes abfangen kann.
Ja, dass man sagt, ja. Klar, er ist jetzt älter, er rennt jetzt die 100... die 100 Meter nicht mehr in der Geschwindigkeit wie früher, aber er hat eine gute Konstitution und die muss ich auch beibehalten, weil, du hast es vorhin mal angesprochen, wenn der Hund, dann kommt ja eins zum anderen, er wird nicht mehr richtig bewegt, die Muskulatur bildet sich zurück, obwohl es gar nicht in seinen Körper passt, ja, mhm. Und dann kommt so viel dazu, deshalb ein Humpeln muss nicht alt sein, ein Humpeln muss nicht bedeuten.
Ganz wichtig, ja.
Ja. Ja. Wenn es häufiger vorkommt.
Eine Arthrose ist also nicht unbedingt eine genetische Sache, sondern man kann da eben auch nach der Übersäuerung gucken. Abgesehen davon ist es bei uns auch so.
Genau, und da kommen wir ja nachher auch noch drauf. Zum Beispiel die Frage Arthrose, Übersäuerung. Die Übersäuerung ist natürlich eine Geschichte, die solche Erkrankungen, wenn wir hier schon Probleme haben, wir gehen da jetzt nachher auch nochmal die Reihenfolge, wie sich so eine Übersäuerung entwickelt. Das sind ja Abläufe, die da stattfinden. Mhm. Wir haben ja nicht gleich einen massiven Organschaden, aber da gibt es schon so eine Kontinuität, wie sich die Krankheit im Lauf der Zeit verhält und wie das weitergeht. Mhm. Und da ist eben für Gelenke, Gelenkschmiere, Säure, Gelenkschmiere passt gar nicht so gut zusammen. Ja, ja, kommen wir noch drauf.
Quietscht schon, wenn man es ausspricht.
Das ist eben eine ganz wichtige Sache.
Mhm. Ja.
Ja, das, sag mal, seid ihr jetzt sicher, dass ihr über Hunde gesprochen habt, letzten 5 Minuten?
Ja, deshalb sage ich,
es kommt mir so vor, als ob ihr über mich gesprochen hättet.
Es ist ganz, ganz spannend.
Wir müssen über dich in der Form nicht reden. Wer als 2 Monate alter Säugling Kinderwagen schieben kann,
ja, richtig.
Der hat im Alter damit keine Probleme.
Ja, das ist wahr. Die Reihenfolge der Erkrankungen, der Übersäuerung, erzähl uns doch da mal ein bisschen was. Wie geht's denn da los?
Ja. Die Reihenfolge der Erkrankungen, also erstmal kommen in den Körper durch eine Flut von Schadstoffen, Stoffwechselabbauprodukten, Lebensmittelzusätzen, Konservierungsstoffen, Farbstoffe, Säure, Schlacke, Umweltgifte, alles was uns so einfällt, die führen erstmal zu der Verschiebung. So. Das wird ja dann erstmal vom Körper so kontrolliert bearbeitet. Es ist zwar eine Belastung, aber es wird über Urin, über Darm, also über Urin und Kot und Darm wird ausgeschieden. Und irgendwann, wenn dieser Kreislauf sich nicht ändert und man fügt immer mehr Säurebildner in den Körper, bewältigt eben die Organe die Last in der nicht mehr so. Dann muss zum Beispiel die Lunge vermehrt arbeiten. Es wird massiver abgeatmet, weil eine viel größere Menge an CO2, Kohlendioxid entsteht. Dadurch erhöht sich eine Schleimbildung. Irgendwann sagt die Lunge, das ist mir jetzt alles zu viel. Dann wird die Haut überstrapaziert.
Gibt es Pickel? das Ausschläge, Ekzeme?
Ja, trockene Haut, Ekzeme. Mhm. Auch die Dermatologen sagen, Grundlage für eine Akne ist sehr oft, sind da Stoffwechselstörungen. Mhm. Deshalb wird bei solchen Erkrankungen besonders auf die Ernährung geachtet. Man zieht das dann auch mit, dann kommen noch Allergene mit rein und so weiter und so fort. Das ist dann auch wieder eine Riesengeschichte, wo man fahndet und wo man versucht zu entlasten. Letztendlich geht es darauf hinaus, dass man den Körper einfach entlastet, dadurch, dass er sich durch die richtige Ernährung, und es ist ja nicht nur die richtige Ernährung, es kommen ja dann noch andere Faktoren dazu, kommen wir gleich drauf. Der nächste Schritt wäre, dass nicht nur die Ausscheidungen in keinem Verhältnis mehr stehen, wie man das so gewohnt ist, dann hat man Einlagerung, das wäre der nächste Schritt, der über oder der Säure ins Gewebe. Ist das Gewebe voll und kann nichts mehr aufnehmen, kommt natürlich, also das ist ja eigentlich der erste Speicher, das Fettgewebe, was man hat, so das Depot auch bei Hunden, das Fettdepot bei Hunden. Wenn das dicht ist, wenn da die Schränke voll sind, wo dann hin? Also der nächste Schritt, um auf diesen Ablauf wieder zurückzukommen, das wären die Organe. Die Organe können nicht so viel puffern, die reagieren dann relativ viel schneller auf die ganze Geschichte und es bilden sich Verfettungen, Verneblungen, es bilden sich Gewebsveränderungen, die jetzt nicht unbedingt bös sein müssen, aber irgendwann werden sie dann bös, wenn man nicht aufhört und weitermacht, dann spricht man von einer bösartigen Entartung. Und wenn die Organe, die wirklich ja an der gesamten Physiologie ihr Schaffen haben, nicht mehr weiter können, dann tritt letztendlich irgendwann, dann kommt es eben zum Exitus und es geht nichts mehr. Das sind dann irreparable Zustände. Also wenn man übersäuert, wie gesagt, das ist ein Prozess in diesen Ebenen, der lange abläuft, über eine gewisse Zeit, bei dem einen schneller, bei dem anderen früher, aber irgendwann ist dann Schluss, dann gibt es keine Möglichkeiten mehr und wenn gar nichts mehr funktioniert oder nur eingeschränkt funktioniert, dann kannst du oben reinschütten, was du willst. Der Körper ist gar nicht mehr in der Lage, die Kartoffeln mit ihren tollen basischen Mineralien überhaupt nur aufzuspalten. Mhm. Irgendwann bist du an einem Punkt, da geht nicht mehr viel. Und da darf es halt nicht hinkommen.
Genau, also das muss man muss wirklich jetzt auch bei häufigem Kratzen, Ausschlägen bei Hunden nicht nur an einen schnöden Futterwechsel denken, sondern auch immer an Übersäuerung. Was ist in dem Futter drin? Was tut dem Hund gut? Es kann in der Regel nicht Getreide sein, das haben wir jetzt gelernt, sondern es muss ausgewogen sein. Und diese Übersäuerung ist also wirklich ein Thema, auch bei uns Menschen. Alle Zeitungen sind im Moment damit voll. Ja. Und Säurebasenhaushalt muss man auch wirklich jetzt denken. Ich habe dann jetzt hier Carboanhydrase, ist ein Enzym, das die Niere dringend für die Säureausscheidung benötigt. Was muss im Hundefutter sein, dass dieses Enzym gebildet werden kann? Das war hier, das habe ich jetzt bei dir gelesen. Das wäre jetzt Kartoffel und Banane oder auch andere Dinge. Also zum Beispiel wären wir da wieder bei den Gemüsen und bei dem basischen Gemüse, also die Kartoffel, die Möhre, die Süßkartoffel, die Kartoffel, Blattgrün, genau. Also das wäre dann, dass man erstmal, ehe man jetzt an etwas anderes denkt, nämlich an noch einen Futterwechsel, noch einen Futterwechsel, sondern dass man da mal sagt, was könnte mein Hund auch übersäuert sein.
Ja, und das ist auch bei der Ernährung, das ist ein Punkt, wenn man sich jetzt sehr günstige Trockenfutter anschaut, die es teilweise im Discounter gibt, den Sack für 30 Euro, 15 Kilo, jetzt muss man mal überlegen, 15 Kilo getrocknete Ware entspricht ungefähr 70 bis 75 Kilo natürlicher Zutaten. Mhm. 30 Euro zahlt der Kunde für einen Sack. Der Händler wird einen Zehner verdienen, der Großhändler schnappt ein paar Euro, die Logistik kostet Geld, der Sack kostet einen Euro, der Hersteller macht auch nichts umsonst, dann hast du eventuell einen Materialwert für 5 Euro.
Was kann da drin sein?
70 Kilo Rohzutaten, also nicht entwässert, bevor das getrocknet ist, für 5 Euro. Was soll denn da drin sein?
So, ja.
Du hast einen Haufen Stoffe, die nichts bringen. Und wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, je voller ein Futter oder je mehr Billigzutaten in so einem Futter sind, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Maismischung.
Tierische Nebenprodukte, da muss man da einen doch eigentlich schon ekeln. Gell?
Also wer Fleisch drin hat, der schreibt es auch drauf.
Ja.
Tierische Nebenerzeugnisse sind wieder die Geschichte, die wir schon in den letzten Sendungen hatten. Aber dann hast du ja eigentlich, wenn man sich das jetzt von dem Aspekt mal anguckt, nur Säurebildner, also nur Zutaten in einem Futter, die für eine Übersäuerung stehen. Genau bei diesen billigen Futtersorten wird man sehen, ist der Anteil an alkalisierenden Zutaten, Kalium, Calcium und so weiter und so fort, besonders hoch, weil man eine ganze Zeit durch diese synthetischen Zutaten dann wieder dafür sorgen kann, dass die Übersäuerung nicht so stattfindet.
Ja.
Dass das aber ein körperzehrender Stressfaktor ist, ja, das sieht keiner. Irgendwann ist der Hund dann immer alter, wo einem dann erzählt wird, naja, die Leber funktioniert nicht richtig, an der Niere hast du auch was. Wie alt ist er? 10. Der könnte noch kerngesund sein, dann wird das aufs Alter geschoben. Ja. Das ist einfach, weil das ein Zeitraum ist, wo man immer irgendwas aufs Alter schieben kann.
Ist bei uns genauso. Wenn wir uns richtig, also wenn ich jetzt nur Weißmehlprodukte esse, dann ist es halt so, dass man genau weiß, man wird krank. Wenn ich jetzt Obst und Gemüse esse, dann weiß ich. Jetzt habe ich aber gesehen, bei Übersäuerung passt ja eigentlich die Zuckerkrankheit nicht so. Wieso ist das eine Folge von Übersäuerung? Also die Kalium, das war Kaliumkonzentration, da ist Zuckerkrankheit, wird auch durch Übersäuerung ausgelöst, vermutlich weil die Nieren nicht mehr fertig werden.
Übersäuerung des Körpers, wie gesagt, die Azidose zum Beispiel, ist das auch ein Punkt, eine Zuckererkrankung, also ein Diabetes mellitus. Wir haben dann im Pankreas nicht nur den endokrinen Pankreasanteil, der den Zuckerhaushalt reguliert, sondern wir haben sehr oft dann auch einen exokrinen Bereich, also der die Enzyme für die Verdauung herstellt. Der Pankreas ist, die Azinuszellen im Pankreas sind von ihrer Funktion geschwächt, haben ganz besonders bei insulinpflichtigen Patienten, Hunden, das Problem, dass die viel, viel schneller übersäuern als ein gesundes Tier. Also das ist ein Riesenfaktor mit. Und wir haben hier noch das Beispiel mit der Nierenerkrankung. Genau, da wollten wir noch drauf raus. Auch nierenschwache Patienten sind da besonders gefährdet. Also gerade da muss oder sollte die Ernährung A, organlike sein und B, wirklich auch nachhaltig sein für den ganzen Organismus, damit wir nicht nur sagen, ja, wir ernähren jetzt entsprechend der Bauchspeicheldrüse, dass da nichts mehr passiert oder der Niere, sondern die anderen Organe mit ins Boot holen, die so gut es geht zu versorgen, ohne den Schwachpunkt zu belasten. Das nennt man dann eben ganzheitlich. Ein paar Kompromisse muss man immer eingehen, aber das Spektrum, was wir anbieten können an Nahrung, ist so groß, dass es A, nicht langweilig wird, dass wir nicht belasten und auch entlasten.
Also ich habe ja jetzt so ein Beispiel Nierenerkrankungen, da um die Weihnachtszeit rum bin ich bei einer Freundin und sehe, dass dieser Hund unglaublich trinkt, gierig den Napf verschlingt, nach mehr fragt. Also es war schon eine sehr, sehr gierige Geschichte. Und ich habe dann gesagt, lass mal die Nieren untersuchen. Es war dann auch so, ja, dass er eine ziemliche Insuffizienz hat. Sie ist dann zum Glück zu dir gekommen und dann jetzt sind seine Nierenwerte normal. Du hast ihn gut eingestellt und auch futtermäßig, jetzt kriegt er das Richtige, nämlich weniger Eiweiß, mehr Gemüse, nicht so nierenbelastend und vor allen Dingen auch kein Rohfutter. Das wäre dann in dem Fall auch wichtig. Also den, der ist gut eingestellt, der fühlt sich wohl, hat ein tolles Fell und der war hart an der Kippe. Also der war wirklich schon ganz schön.
Da waren,
also da auch so viel zur Atmung. Wir haben auch noch einen Patienten, der konnte also den Stuhl nicht halten und hat also gestratzt, wo er ging und stand. Es war dann auch im Blutbild war dann auch zu sehen. Da hast du dann auch mit der Ernährungsberatung es so geschafft, dass der heute nicht mehr in die Wohnung macht, dass der es gut halten kann und auch jetzt ein tolles Fell kriegt und auch im Köpfchen klarer ist. Also das sind so die Beispiele, was man alles mit Ernährung erreichen kann und was auch noch hier ganz große Erfolge sind, die auch in unserer unmittelbaren Umgebung zu beobachten sind.
Genau, und das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache. Wir Ernährungsberater, Ernährungsphysiologen, wir wollen eigentlich die Tierärzte, die Allopathie nutzen. Wir wollen eine Zusammenarbeit. Es ist wirklich so, dass der Bereich Ernährungsphysiologie ein so umfassendes Fachgebiet der Medizin ist.
Hat man noch gar nicht so erkannt.
Nee, genau. Und wir wollen nicht besser sein als jetzt der niedergelassene Tierarzt, sondern wir wollen die Sache einfach nur abrunden. Also da muss überhaupt kein Therapeut Angst haben, einen Patient zu verlieren. Den verliert er sowieso, wenn es nicht zum Erfolg kommt. Irgendwann haben die Leute die Faxen dick und sagen, ich gehe woanders hin, der bringt mich nicht weiter.
Ja.
Der hat mir jetzt 1.000 Euro abgenommen in den letzten 3 Monaten und ich weiß gar nichts. Im Gegenzug, wenn man sich die Hilfe holt, die man braucht, und man kann nicht alles wissen.
Tierärzte sind in der Regel nicht so die Ernährungsspezialisten. Das ist eben ein ganz, ganz anderes Gebiet. Aber wenn die beiden zusammenarbeiten, ist das eine Wahnsinnssymbiose.
Genau, das ist eine Symbiose. Und die wichtigste Symbiose ist, die noch dazugehört, was nützt uns die super tolle Ernährung und die medizinische Betreuung, die wir im Hinterkopf haben, wenn andere Faktoren nicht stimmen. Das ist dein Gebiet und je mehr ich darüber nachdenke, das Ganze funktioniert eben nur, wenn der Hund ein geistiges Training hat, richtig bewegt
wird. Unsere berühmten 4 Säulen,
ganz
genau, die wir bekannt sind.
Und das ist eigentlich, was nützt es, wenn du ein Tier optimal ernährst, wenn er nicht bewegt wird?
Ja. Also zuallererst kommt, das steht ganz oben, der Schutz des Hundes, dass man überhaupt weiß, was hat man da an der Leine. Der Schutz des Hundes vor sich selbst, der Schutz des Hundes vor anderen und der Schutz der anderen vor meinem Hund. Das ist ganz wichtig, dann macht man eigentlich keine Fehler mehr. Dann kommt die angemessene, dann kommt das geistige Training, dann die angemessene rassespezifische Bewegung und alles wird zusammengehalten durch richtige Ernährung. Denn eins ist ohne das andere nichts. Wenn der nur Schrott kriegt, kann er sich nicht konzentrieren, dann nützt das beste geistige Training.
Und wenn er Stress hat und er wird ihn nicht los, dann geht der auf die Nieren oder auf die Leber und dann können wir mit Ernährung auch nicht so viel bewegen. Deshalb ist das eine so super wichtige Geschichte und das hält das Ganze eigentlich.
Aber es war jetzt schon eigentlich das Schlusswort. Wir sind noch ein bisschen dran.
Seid noch ein bisschen dran. Ich habe mir gerade überlegt, dass wir noch 30 Minuten haben für das Universitätswissen, das hier vermittelt wird letzten Endes. So kommt mir es langsam vor. Ich weiß nicht, ob in der Uni so gelehrt wird, zum Beispiel über dieses Thema.
Eigentlich nicht.
Denn eigentlich
die 4 Säulen,
nicht.
Die 4 Säulen sind unser beider Erfindung und diese Sache ist also eine wichtige Geschichte, denn diese 4 gehören untrennbar zusammen. Mir hat also jahrelang, hat mir immer die Ernährung gefehlt und dir hat die 3 anderen gefehlt.
Sachen gefehlt.
Und jetzt haben wir uns symbiotisiert, ist das richtig?
Ja, man muss sich
wie so ein Schimmelpilz einen Baum dient, gell?
Fehlt immer fehlt einem was, mir fehlt Humor.
Man muss einfach
Du bist doch mit uns zusammen, den brauchst du doch zwingend. Wenn ich jetzt Ernährungsberatung für mich lese, dann gilt Hühnerfleisch als sauer. Wenn in einem Trockenfutter viel Getreide und Mais ist, kann das den Hund übersäuern. Jetzt ist da also Hühnerfett, Hühnerfleisch wird gesagt und Getreide, Mais ist dann noch dabei. Also das kommt einem irgendwie dann so vor wie billiges Motoröl ins Auto, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ist wie bei uns jetzt mit der Ernährung und es ist auch egal, ob sich das jetzt um Trockenfutter oder um Nassfutter handelt. Mhm. Wir haben ja nicht nur im Trockenfutter, sondern auch in verschiedenem Nassfutter eine Deklaration. Wenn man die sich mal auf der Zunge zergehen lassen würde, dann müsste man sich fragen, was habe ich denn jetzt überhaupt da drin? Was fütter ich denn überhaupt? Mhm. Es ist so klein gedruckt, aber bitte trotzdem lesen und man bezahlt es an der Kasse. Ob es teuer oder billig ist, ist ja eine Verhältnismäßigkeit. Lesen und sich fragen, was fütter ich? Also wir sind sonst so kritisch,
ja,
wir,
ja.
Wie du das toll eben gesagt hast, wir wollen ein Öl haben für unser Auto, das pflegt der Schmierfilm, ich bin kein Mechaniker, der muss top sein, es muss super synthetisch sein, es muss Hochleistungsöl sein und das Auto läuft 210 und das muss es alles mitmachen.
Nur
und
beim Futter gucken wir nicht hin.
Bei der eigenen Ernährung und beim Futter gucken wir da wirklich viel zu wenig hin. Und wenn man dann die Zutaten, die du eben angesprochen hast, wenn man die liest und fragt sich, ja, habe ich jetzt Fleisch? Habe ich jetzt Mais? Warum habe ich 5 Sorten Mais? Maiskleber, Maisvormischung, Mais, Mais-Tralala und Mais-Hopsasa. Warum habe ich denn da noch Getreide drin? Dann schaue ich auf die Verpackung, da sind tolle Bilder drauf mit Zutaten, wo ich eigentlich denke, na super, Gemüse, Fleisch, Kartoffel liegt da, es ist auch noch Reis da und sonst irgendwas. Wenn das so tolle Zutaten sind, warum muss dann noch 1000-fach zugesetzt werden? Warum müssen Vitamine dazu? Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und wenn man Schwierigkeiten hat zu verstehen, was die Sache eigentlich rund machen sollte, muss man sich beraten lassen. Natürlich, wo lässt man sich beraten? Geht man in den Zoofachhandel? Was passiert da? Wenn man an jemanden kommt, der ernährungsphysiologische Grundkenntnisse hat, der wird einem das sicher erklären. Nur
ob die sich dann das Geschäft kaputt machen?
Keiner macht sich ein Geschäft kaputt. Es ist ja auch verständlich, jeder will leben, jeder will was verkaufen, wo er auch eine entsprechende Marge hat. Die Leute sollen wiederkommen. Das muss alles irgendwo stimmen.
Jetzt könnte jemand da draußen an den Radios sagen, also ich habe jetzt, nachdem ich euch zugehört habe, dieses Futter ins Labor geschickt und es ist alles drin, was draufsteht. Da muss man natürlich sagen, er hat keine Qualitätskontrolle gemacht. Es ist alles drin, aber er weiß nicht, in welcher Qualität. Ob das ein goldgelber Maiskolben ist oder Abfallprodukte, Kolben, abgenagte oder irgendwie sonst was. Also muss da sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich sich informieren. Das ist, und für mich, nachdem ich jetzt mit dir 4 Sendungen gemacht habe, käme nur ein Futter in Frage, wo ich auch sehe, was drin ist. Also ich würde mir jetzt nichts mehr verkaufen lassen, wenn da steht tierische Nebenprodukte. Das können Haare, Federn und Hufe sein, wie wir ja festgestellt haben. Was nützt das meinem Hund? Nix.
Ja.
Also das ist ganz wichtig und da kann man sich auch vorstellen, dass ja dann diese ganzen Erkrankungen des Säurebasenhaushaltes dann auch kommen, denn das ist ja heute unser Thema und das ist bei Hunden genauso wie bei uns.
So, und dann ist noch eine Geschichte, die mich persönlich immer furchtbar aufregt. Es gibt ja mehrere Institutionen hier in Deutschland, die testen und dann gibt es auf Verpackungen immer so Urteile von XY getestet und gut. Man muss da auch kritisch hingucken. Was wird denn getestet? Wird die Qualität der Zutaten getestet? Nein.
Da wird nur getestet, was drin ist.
Da wird genau, stimmt die Analyse.
Angabe, ja.
Aber was das für eine Qualität ist, Ja,
das wird
da
mir
wird
auch
gar
nicht klar.
Gefragt. Ja. 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 Wie kann ein Produkt eine hervorragende Auszeichnung haben, wenn der Anteil an Fleisch kleiner ist als 4%, wenn pflanzliche Nebenerzeugnisse enthalten sind und Getreide, man nur 10 oder 12 oder 15% des Gesamtvolumens überhaupt nachvollziehen kann, der Verbraucher überhaupt keine Chance hat, zu erfahren, was ist der Rest, wie kann so ein Produkt eine Auszeichnung bekommen.
Ja, man verlässt sich auf die Werbung und dann hat man nachher einen Hund, der ist dann anhaltend sauer. Ja.
So, das ist für mich das ist nicht zu verstehen und da steht drauf, getestet, gut, kaufe ich oder das ist bekannt und man sieht es doch, ei, tolle Bilder und so weiter. Die Leute müssen kritisch sein und wir
hinterfragen. Ich habe jetzt auch wenn wir jetzt uns hier so unterhalten, habe ich jetzt auch, wir füttern unsere Hunde für die Zukunft. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel ich an Tierarztkosten später sparen kann, wenn ich jetzt gut füttere und ich biete dem Hund alles, kann ich das Geld nie wieder reinholen. Das ist eben auch so eine Sache, die muss ich nachher ausgeben für teure Pillen. Und dann erzählt man mir noch, ja, das ist dies und das. Und das hätte man durch richtig gutes Futter vermeiden können, im Prinzip wie bei uns auch.
Ja. Ja. Also, wie gesagt, man kann nicht als Arzt, Jurist, Betriebswirt, als Techniker, Maschinenbauer zugleich auf die Welt kommen.
Ja.
Aber man sollte kritisch hinterfragen und sich die Hilfe holen. Hilfe muss nicht immer teuer sein und man muss wirklich einfach versuchen, ein bisschen nachhaltig zu denken. Man hat ja nicht nur für sich selbst eine Verantwortung, sondern auch für den Hund und es muss einfach stimmen und das Beste ist wirklich von Anfang an kritisch an die Sache zu gehen und wenn es so ist, dass man sich überhaupt, bevor man sich einen Hund zulegt, dass man sich mal von einem Profi wie dir beraten lässt, welcher Hund passt zu mir? Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Was kostet mich der
Hund? Dann schicke ich den zu dir wegen der Ernährung.
So, und ob du, es gibt es nicht teuer und billig. Ein Hund ausreichend füttern, du kommst, egal wie du das machst, immer auf einen Schnitt. Und dann gibt es eben nur gut oder weniger gut.
Ja, ich habe jetzt ganz viele Fälle in unserem Bekanntenkreis, die also jetzt mit diesem Futter hoch zufrieden sind. Der Hund ist munter, kleine Schwächen sind jetzt weg. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Jetzt geht es nicht um Batsch, sondern um Barf. Oft zu viel Fleisch und übersäuert. Wie ist das eigentlich mit dem Barfen? Tun die Menschen ihren Hunden damit einen Gefallen für die Zukunft? Ich denke mal, es ist sehr nierenbelastend, wenn man da nicht aufpasst. Wie sieht das für die Zukunft aus?
Also.
Denn alle sagen, die Barfen, also biologisch artgerechte Rohfütterung, heißt das, gell?
Nein.
Nein, Bones, nee.
Barf wird in den Medien so als biologisch artgerechte Rohfütterung.
Ist aber Bones.
Bone and Raw Food.
Food.
Bone ersetzt das synthetische Calcium und die Rohfütterung, die ist dadurch entstanden, dass man in einer sehr kalten Region die Tiere schnell mit Energie versorgen musste.
Also Huskies,
mit
Fleisch.
Fett. Ja. Und damals hat man auch nicht nur rohes Fleisch gegeben, sondern auch Getreide als schnellen Energielieferant bei Hunden, die bei hohen Minustemperaturen laufen müssten. Das war der Hintergrund dieser Geschichte. Heute wird das ja marktpsychologisch ausgenutzt. Man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, in dem Bereich BARF Geld zu verdienen. Der eine verkauft Fleisch, mischt da irgendwas zurecht. Der nächste sagt, nee, ich entwickle einen Rechner, solche BARF, Mineralrechner. Der nächste verkauft 75.000 verschiedene Zutaten, wo irgendwelche Leute dann, wir hatten das Beispiel jetzt mit einer Kundin, hast du ja mitgekriegt, die 300 verschiedene Sachen hat und gar nicht mehr wusste, was sie füttern sollte, beziehungsweise wie sie das Futter vitaminisiert, wie sie das Futter mineralisiert.
Und grundsätzlich hast du zu ihr gesagt, dass nichts Gemüse nicht roh, weil wird nicht richtig aufgeschlossen.
Ja.
Und das rohe Obst würde dann auch wieder zur Säurebildung führen, gell?
Ja. Genau. Mhm. Und wir haben jetzt gerade mit den alkalisierenden bzw. basischen Mineralien, die im Gemüse ja sehr viel enthalten sind, durch die Rohfütterung. Selbst wenn man sagt, ja, ich hau das durch den Mixer, ich mache das ultra fein und dann kriegt der Körper das schon aufgeschlossen. Es ist ein Riesenunterschied, ob Gemüse, wir reden nicht von verkocht, wir reden von schonend dampfgegart, wir reden von aufgeschlossen. Mhm. Auch die Gemüse sind, wenn man sie in den Wok schmeißt, schon ganz anders verdaubar, leichter. Gerade diese asiatische Zubereitung ist ja da eine tolle Geschichte, wie man mit Wärme aufschließt, ohne das Gemüse. Es verliert kaum Geschmack, du hast noch einen tollen Geschmack, es ist aufgeschlossen. Selbst Leute, die Probleme mit bestimmten Gemüse haben, was die Verdauung betrifft, sind da sehr zugänglich. Und du bekommst ganz bestimmte Stoffe eben durch die Rohfütterung nicht in den Tierorganismus rein.
Würde da jetzt Öl helfen, nützt dann auch nichts mehr, gell?
Das nützt dann auch nichts mehr, in der Form, ja. Mhm. Das ist die Geschichte mit BAF und dann die verschiedenen Zusätze. Also auch Hypermineralisierung hat Nachteile. Mhm. Der Körper braucht Calcium. Aber wenn ich so viel Calcium in den Hund reinschütte, dass ich die Nieren verkalke irgendwann, was ist denn da geholfen? Mhm. Da müssen die Verhältnismäßigkeiten stimmen. Dazu, wenn man Fleische füttert der verschiedenen Art, dann sollte man sich schlau machen, BAF-Spezialisten unabhängig, was enthält denn überhaupt zum Beispiel ein Hühnerherz, was enthält ein Rinderherz? Ein Rinderherz für einen Hund lecker, das kann ich garnieren mit Gemüse, mit Kartoffeln, kann ich eine tolle Mahlzeit machen. Mhm. Ich kann günstige Mahlzeiten machen, aber Herzmuskelfleisch ist beispielsweise ein Fleisch, was Magnesium, Ammoniumphosphat arm ist. Das kann ich einsetzen, auch bei Erkrankungen, die schon da sind, zum Beispiel bei Struvit, Infektsteinerkrankungen. Trotzdem muss ich aber schauen, dass ich den Rest der Organe vitamin- und mineralisch so ausgewogen ernähre, dass ich nicht das nächste Problem habe. Ich stresse die Organe. Es muss wirklich rund sein, dann funktioniert das auch. Und man sollte auch, wenn man sagt, ich habe einen Haushalt, wir haben das ja vorhin mal kurz angesprochen, wir haben einen Haushalt, es sind Kinder da, der Hund wächst in der Familie auf, das ist eine tolle Geschichte. Ich kann mir jetzt keine super teuren Hundefutter, die es meines Erachtens nicht gibt. Mhm. Wenn man transparent einkauft, wird man ganz schnell merken, Preis-Leistung, wenn die stimmt, hat man ein gutes Gefühl und hat dann auch Erfolg damit. Man kann auch mit ein bisschen Geschick kochen. Mhm. Also wir geben auch Hilfe, wenn jemand sagt, ich muss für 5 Leute kochen, Hund ist Familienmitglied Nummer 6, der soll auch bekocht werden. Wie mache ich das denn richtig und ausgewogen?
Also wir haben jetzt gerade gesagt, wir werden mal eine schöne Seite kreieren mit Kochrezepten und das werden wir mal bekannt machen. Ja, also wir haben wieder das Ende der Sendung erreicht.
Genau, so ist es.
Ich danke dir ganz lieb und herzlich. Es war wieder spannend. Ich hoffe für Sie draußen auch. Sollte Martina Freude zuhören, grüße ich Sie ganz herzlich. Natürlich auch Thomas Fischer und Ihren Hund. Sind ja unsere Zuhörer, von denen wir ganz bestimmt wissen, dass sie zuhören. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für Sie und tschüss. Peter, du bist dran.
Ja, ich wünsche eine gute Woche. Viel Nachdenken über Tierernährung und auch über die eigene Ernährung. Leute, seid kritisch, seid gut zu euren Tieren und lasst euch beraten überall da, wo es Schwierigkeiten gibt oder wo ihr das Wissen noch nicht habt.
Yep. Ja, Leute, und seid vor allem gut zu mir. Zu mir müsst ihr gut sein, einfach, gell?
Ja.
Nächstes Mal bringe ich dir einen Knochen mit.
Bye, bye.